Hallo und herzlich willkommen im offiziellen Podcast von simplifilit.de. Mein Name ist Oliver Domröse. Hier erfährst du alles, was du im Umgang mit Narzissten wissen musst und wie du erfüllte und wertschätzende Beziehungen leben kannst. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Episode anhörst und wünsche dir nun viel Freude beim Zuhören und spannende Erkenntnisse. Hallo und schön, dass du hier bist. In dieser Episode möchte ich über den Narzissmus unserer Zeit und im Speziellen über den Narzissmus der Generation Y oder auch Millennials genannt sprechen. Dies ist ein Begriff aus der Soziologie und umschreibt die Generation, die zwischen 1981 und 1998 geboren wurde und mit Smartphones, Social Media und dem Internet groß wurden. Wie meine Generation damals mit Fernseher und Wadenwickel. Manche nennen sie auch Digital Natives oder einfach auf Deutsch digitale Nomaden. Laut einer Studie einer digitalen Agentur aus Bad Homburg ist dieser Generation das Handy so wichtig, dass 48% lieber einen Monat kein Frühstück zu sich nehmen würden, als auf das Smartphone zu verzichten. Und 28% würden sogar eher einen Monat auf Sex verzichten, als auf ihr Handy. Das finde ich erstmal bemerkenswert wie amüsant. Nach dieser Studie besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Narzissmus-Level der Millennials und ihrer Nutzung von Selfies, Social Media und On-Demand-Apps. Das sind Apps wie der Fahrdienst Uber, Lieferservice wie Lieferheld oder Streaming-Anbieter wie Netflix, die laut den Studienautoren quasi mit einem Klick eine Sofortdienstleistung erbringen und dadurch Narzissmus befeuern. Auch die Nutzung von Fitness-Trackern und sprachgesteuerten Assistenten fördere den Narzissmusgrad dieser Generation. Ich lasse die Ergebnisse dieser Studie hier einfach mal so stehen. Mir geht es in dieser Episode auch nicht so sehr um das Nutzungsverhalten von Smartphones, egal ob von der Generation Y oder ganz allgemein heutzutage, sondern vielmehr um die Ergründung eines gewissen Anspruchsdenkens und woher dieser ständige Selbstvermarktungsdrang kommt, der heute omnipräsent im Internet ist. Ich gehöre zwar nicht direkt dieser Generation an, ich bin Jahrgang 1979, aber im Grunde habe ich vor rund 5 Jahren ebenfalls den Weg eines digitalen Nomaden ein Stück weit mit meinem Online-Business eingeschlagen. Doch war ich nie so Smartphone- und Social-Media-affin oder auch abhängig, wie diese Generation es zu sein scheint. Ich würde zum Beispiel ganz sicher nicht eher auf mein Frühstück als auf mein Handy verzichten. Und vor allem ist mein Privatleben stets das geblieben, was es sein sollte, nämlich privat. Wenn ich mich auf Instagram, Facebook und Co. so umschaue, geht mir diese ständige Selbstvermarktung und Selbsterhöhung von selbsternannten Influencern, Coaches und Online-Marketer ziemlich auf den Keks. Ich klicke meist sofort all diese inszenierten Werbevideos schnell weg. Was mir dabei ganz stark auffällt, es scheint keine Grenzen, keine Tabus mehr zu geben, was das Zeigen von Intimität, Privaten oder Schockierendem angeht. Ein geschützter Innenraum der eigenen Persönlichkeit scheint zunehmend verloren zu gehen, und zwar ganz bewusst. Vielleicht war Charlotte Roach mit ihrem Buch Feuchtgebiete, das 2008 auf den Markt kam und sofort zu einem Skandal wurde, so etwas wie die erste Heilige oder Pionierin der heutigen Generation, die jegliche gesellschaftliche Tabus bricht. Die Autorin berichtet darin in einem schonungslos offenen bis derben Erzählstil von diversen Schmerz- und Lusterfahrungen ihres Sexuallebens, wie zum Beispiel missglückten Analsex. Ursprünglich sollte das Buch im renommierten Verlag Kiepenheuer und Witsch erscheinen, der aber das Werk als pornografisch bezeichnete und daher ablehnte. Alles scheint heute abgefilmt und sofort veröffentlicht zu werden auf Instagram, YouTube, Facebook, TikTok und wie all die Plattformen heißen, die wie Pilze aus dem Boden sprießen. Überall nackte Haut, abgeklebte Brustnippel und intime Bekenntnisse. Noch etwas mehr Erregung, noch ein größerer Kick, noch ein gewagterer Tabubruch, um mehr Klicks und Aufmerksamkeit für den eigenen Channel oder das Ego zu erhalten. Da wird in die Kamera geschaut und detailliert über den vergangenen Menstruationszyklus berichtet. Da wird in einem Podcast über die schmutzigsten Sexfantasien und Abenteuer erzählt, sodass einem beim Zuhören fast die Schamesröte ins Gesicht schießt. Da wird sich öffentlich vor der Kamera getrennt und das ganze Gespräch bei YouTube hochgeladen. Erst gestern Abend habe ich zufällig auf YouTube ein Paar entdeckt, das ihre gesamte Schwangerschaft in Videos dokumentiert. Vom Finden eines Namens des Kindes bis zu den ersten Wehen und die Fahrt ins Krankenhaus. Ja, im Grunde fehlte eigentlich nur noch der 18-stündige Livestream von der Geburt im Kreissaal. Die Protagonisten dieser Generation oder eben Selbstvermarktung könnten mir jetzt entgegenhalten, du bist halt Brüde, du wünschst dir doch selbst solch eine Aufmerksamkeit für deinen Channel, deinen Podcast oder eben dein Ego. Oder als absolutes Totschlagargument, du bist halt nicht authentisch, du bist noch nicht mutig und echt genug. Vielleicht ist da sogar ein Funken Wahrheit dran. Doch würde ich mich schon als sehr authentisch und ehrlich bezeichnen, privat wie in meinen Texten, Büchern und Podcasts. Vielleicht liegt der kleine, aber feine Unterschied darin, dass es für mich eben noch Scham- und Intimitätsgrenzen gibt. Dass ich, auch wenn ich öffentlich im Internet unterwegs bin, mir immer noch einen abgesteckten Freiraum vom Privaten erhalte, den ich nie in den sozialen Medien oder sonst wo öffentlich ausbreiten würde. Also schauen wir uns differenziert und sachlich den scheinbaren Narzissmus unserer Zeit in den sozialen Medien und einer ganzen Generation in dieser Episode etwas näher an. Sind wir von Narzissten umzingelt? Wie eben erwähnt, wenn man sich so in den sozialen Medien, aber auch im privaten wie im beruflichen Umfeld umschaut, kann man schnell den Eindruck gewinnen, wir seien heute von Narzissten geradezu umzingelt. Ob die aufgebrezelte Influencerin, der selbsttätige Kollege oder der unempathische Partner. Alle scheinen in ihren narzisstischen Zügen in aller Herrlichkeit zu frönen. Bücher zum Thema Boom. Sie tragen Titel wie »Hilfe, mein Partner, mein Chef ist ein Narzisst« und handeln davon, wie man sich vor diesen Leuten schützt. Narzissmus ist ein seit Jahren aufstrebender Suchbegriff bei Google. Der oder die ist ein Narzisst ist in den letzten Jahren ein hyperinflationärer, viel zu leicht gebrauchter Ausspruch geworden. Seit ich meinen ersten Artikel zum Thema Narzissmus auf meinem Blog veröffentlicht habe, habe ich auf diesen Zustand hingewiesen. Narzissten, das sind immer die anderen, nicht ich. Oder wie es der Autor und Psychotherapeut Joseph Burgo in einem seiner Bücher ausdrückt, heutzutage hat es den Anschein, als ob fast jeder ein Narzisst ist. Genau dieses Modewort oder dieser hyperinflationäre Gebrauch des Wortes Narzisst möchte ich ja mit meiner Arbeit entgegenwirken. Es gibt nicht den einen Typ von Narzissten, sondern eben Abstufungen und Ausprägungen. Und bis zu einem gewissen Grad sind wir alle narzisstisch und das ist auch gut so. Wir sind von uns eingenommen, halten uns für besser, als wir tatsächlich sind. Bis zu einem gewissen Maß ist das auch vollkommen gesund und normal. Ja, es gibt sogar Menschen, denen würde ein Schuss Narzissmus oder gesunder Selbstliebe gut tun, um sich mal durchzusetzen oder ihre Grenzen zu wahren. Mit genau dieser differenzierten Betrachtungsweise, mit dem ich bisher mich dem Thema Narzissmus zugewendet habe, möchte ich nun auch in dieser Episode vorgehen. Vorab ein kleines Beispiel einer Autorin, das ich im Online-Magazin Zeitjung fand, welches diese ständige Kreisen um sich selbst verbunden mit null Interesse am Gegenüber sehr schön veranschaulicht. Es ist Freitagabend. Ich sitze mit meiner Freundin M in einer Bar. Es ist ein paar Wochen her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und je länger der Abend dauert, desto mehr erinnere ich mich wieder daran, wieso das so ist. M hat ein Lieblingsthema, das sie am liebsten Tag und Nacht ausdiskutieren und analysieren würde. Ein Thema, dem sie so viel Aufmerksamkeit und Hingabe schenkt, wie sonst keinem anderen. Nicht etwa die Flüchtlingskrise, die politische Situation in den USA oder das tragische Ende von Sanft und Sorgfältig. M's Lieblingsthema ist M. Oder besser gesagt, das Leben und Leiden von M. Und das präsentiert sie mir an diesem Abend im umgekürzten Director's Cut. Es dauert geschlagene 2 Stunden, bis zum ersten Mal die Frage kommt, wie geht es dir denn eigentlich? rein höflichkeitshalber, versteht sich. 2 Stunden, in denen sie ohne Punkt und Komma jede Heldentat im Shop, jeden originellen Text an den aktuell getreuen Verehrer und vor allem jede Eigenschaft an sich selbst durchleuchtet und zerlegt. Ich schlafe fast im Sitzen ein. Als die schlauen Ratschläge meinerseits ausbleiben und eher in verschiedene Variationen von »Hm« übergehen, fragt M., ob ich heute müde bin. Ich hätte so wenig von mir erzählt. Ich ergreife die Möglichkeit zur Flucht, murmle etwas von einem harten Tag, nicht, dass diese Aussage auf Interesse stoßen würde, und flüchte vor M. und ihrer niemals versiegenden Quelle an First World Problems. Ich schwöre mir, diesmal lieber Jahre als Wochen bis zum nächsten Wiedersehen vergehen zu lassen. Auf dem Heimweg komme ich ins Grübeln über M., ihren Monolog und unsere Freundschaft. War es zwischen uns schon immer so? Ich, der geduldige Zuhörer, und sie, die selbstsüchtige Egomanin? Ja, es geht meistens um M. Wir schauen die Filme, die sie möchte, gehen in die Clubs, die ihr gefallen, und diskutieren die Probleme, die sie betreffen. Aber ist meine Reaktion vielleicht trotzdem ein bisschen übertrieben? Wo verläuft denn eigentlich die Grenze zwischen der gelegentlichen Suche nach einem Ego-Push und purer Selbstverliebtheit? Wo hört die gesunde Portion Egoismus auf und wo fängt der Narzissmus an? Fragt sich die Autorin in diesem fabelhaft geschilderten Beispiel aus ihrem Leben. Und genau das ist auch die spannende und gleichzeitig so wichtige Frage im Vergleich von krankhafter Selbstverliebtheit versus gesunder Selbstliebe. Wo hört eine gesunde Portion Egoismus auf und wo fängt ein problematischer Narzissmus an? Dies ist eine der häufigsten Fragen, die mir in den letzten Jahren von meinen Lesern gestellt wurde. Verständlich. Auch mich hat diese Frage zu Beginn meiner Beschäftigung mit dem Thema Narzissmus enorm umgetrieben. Bis ich auf den Autor und Psychologen Dr. Craig Melkin und seinem Buch »Der Narzisstentest« gestoßen bin. Mit anderen Kollegen entwickelte er ein neues Testverfahren, die Narzissmus-Spektrum-Skala. Mit dem Test konnte er eine Skala entwickeln, die Abstufung zwischen extremem Narzissmus auf der rechten Seite und einen am Selbstverleugnung grenzenden Mangelnarzissmus auf der linken Seite zulässt. Einer Skala, die sich von 1 bis 10 erstreckt. Wobei 1, die linke Seite, einen absoluten Mangel an Narzissmus und 10, die rechte Seite, eine pathologische Form von Narzissmus darstellt. Wo siedelt sich auf dieser Skala nun ein gesunder Narzissmus an? Den gesunden verortet Melkin nicht etwa bei 0, sondern in der Mitte. Ihn zeichnet ein stabiles, aber nicht übersteigertes Selbstwertgefühl aus. Gesunder Narzissmus bewirkt laut Melkin, dass Menschen sich etwas zutrauen, dass sie die Welt verändern und andere dabei mitziehen können. Der gesunde Narzisst hält die eigenen Bedürfnisse und die der anderen im Gleichgewicht. Und genau das antworte ich immer wieder auf die Frage nach so etwas wie einem gesunden Narzissmus oder Egoismus in E-Mails, die ich erhalte oder in meinen Coachings. Ein reflektierter, geläuterter Narzisst besitzt nach wie vor die Fähigkeit, auch in kränkenden Momenten die eigenen Bedürfnisse und die der anderen im Gleichgewicht zu halten. Anders ausgedrückt, er kann die Bedürfnisse des Gegenübers spüren und darauf eingehen. Also erstmal ganz anders als in dem eben dargestellten Beispiel, in dem die besagte Freundin ausschließlich über sich erzählt und kein Interesse an ihrer Gesprächspartnerin und ihrem Leben zeigt, was man ja gemeinhin am schnellsten durch Fragen an den anderen bekundet. Zu einer ähnlichen Einschätzung wie Melkin kommt der bereits erwähnte Therapeut Joseph Burgo. In der Zeitschrift Psychologie heute schreibt er: Narzissmus existiert in vielen Schattierungen und Schweregraden entlang eines Kontinuums. Zitat Ende. Die Skala reiche von gesundem Selbstrespekt an einem Ende bis zu pathologischem Narzissmus am anderen Ende. Ist dieses Ende und damit der pathologische Narzissmus erreicht, spricht man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Kernmerkmale dieser Störung sind eine Überhöhung der eigenen Bedeutung und mangelnde Empathie. Die erwähnte Autorin aus dem Online-Magazin Zeitjung, die von ihrem Treffen oder auch Leid mit ihrer Freundin erzählt, schreibt weiter sehr reflektiert und selbstkritisch in dem Artikel: Eine pathologische Störung möchte ich M jetzt vielleicht doch nicht anhängen. Auf der Narzissmus-Skala müsste ich sie also vielleicht eher mittig festmachen. Aber was ist eigentlich mit mir selbst? Kommt mein Ärger nicht auch daher, dass es bei unserem Gespräch kein einziges Mal um mich ging? Dass mein eigener Ego-Push verwehrt wurde und ich mir meine Probleme und Problemchen nicht von der Seele reden konnte? Ich frage mich, ob mich das nicht eigentlich genauso egozentrisch macht wie M. Steckt am Ende doch ein kleiner Narzisst in jedem von uns? Fragt die Autorin am Ende etwas konstatiert. Die Persönlichkeitsforscherin Shaw Twenge sprach schon vor Jahren von einer regelrechten narzisstischen Epidemie, die sie heute vor allem bei Studierenden verortet. Sie geißelt die angebliche Arroganz und das Anspruchsdenken der heutigen Jugend an. Eine Generation Ich sei da herangewachsen. Das bestätigt auch die How I See Myself-Skala, ein Fragebogen, mit dem Forscher unser Selbstwertgefühl ermitteln wollen. Die Teilnehmer müssen sich in verschiedenen Eigenschaften selbst einstufen. Dabei zeigte sich in allen Ländern, in denen der Test erprobt wurde, eine generelle Verzerrung. Die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer schreibt sich selbst mehr bewundernswerte und weniger abstoßende Züge zu als dem Rest der Bevölkerung. Die allermeisten von uns halten sich für intelligenter und attraktiver als den Durchschnitt, für bessere Autofahrer ohnehin, heißt es in der Psychologie heute. Es scheint irgendwie zum Mantra aller Soziologen und Psychologen geworden zu sein, die Generation Y als eine Meute von Individualisten und Egomanen zu betiteln. Ich möchte mich diesem Mantra nicht unbedingt anschließen, schon aber gewisse Verhaltenszüge aufzeigen. Ist es nicht normal, eine menschliche, mitunter sogar gesunde Eigenschaft, dass wir über uns selbst hinauswachsen wollen, besser als der Durchschnitt sein wollen? Hat nicht jeder ein Gebiet, in dem er sich besonders gut auszukennen glaubt, bei dem er sich sicher ist, es besser zu beherrschen als jeder in seinem Umfeld, bei dem man seinen Redefluss kaum mehr stoppen kann und sich einfach unweigerlich in den Mittelpunkt der Diskussion stellen muss? Ja, hier würde ich eindeutig selbst die Hand heben. Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, als ich in meiner Jugend als junger Erwachsener eben keine eigene Meinung hatte, kein Thema, wofür ich gebrannt habe, wo ich mir eine gewisse Expertise angeeignet habe oder eine Fähigkeit, die ich besser beherrschte als der Rest. Tendenziell machte ich mich selbst eher klein und unscheinbar und dies kann auf Dauer auch nicht der richtige Weg sein. Narzissmus als Quelle von Überzeugung, Tatkraft, Inspiration. Bei dieser Betrachtung kommen wir am Ende wieder auf den Psychologen Craig Melching zurück. Nach Melching sei Narzissmus nicht an sich eine Störung, sondern eine universelle menschliche Eigenschaft. Der Drang, sich besonders zu fühlen. Narzissmus sei nicht generell, sondern nur in den Extremen schädlich, wird er in der Zeitschrift Psychologie heute zitiert. Melching sieht Narzissmus als eine Angewohnheit, die Menschen nutzen, um sich selbst Mut zuzusprechen, als innere Quelle von Überzeugung, Zuversicht und Tatkraft. Die These, dass Narzissmus für ein gesundes Selbstempfinden unerlässlich ist, geht auf den österreichischen Psychoanalytiker Heinz Kohut zurück. Kohut ist dafür verantwortlich, dass in den 70er Jahren Narzissmus in ein positiveres Licht gerückt wurde, als es Jahrzehnte davor durch die Schriften von Sigmund Freud der Fall war. Während Freud als Gründervater der Psychoanalyse Zeit seines Lebens die psychische Autonomie als Erwachsener betonte, der weder nach Zustimmung noch nach Bewunderung heischen sollte, war für Kohut Narzissmus ein entscheidender Faktor für das eigene Wohlbefinden. Und zwar von klein auf, bis ins Erwachsenenalter. Kleine Kinder haben nur dann das Gefühl, wichtig zu sein, ja überhaupt zu existieren, wenn die Eltern ihnen vermitteln, dass sie etwas Besonderes sind, ist eine von Kohuts Aussagen, die in Fachkreisen kontrovers diskutiert wurden. Weiter behauptete er, dass wir selbst als Erwachsener gelegentlich auf andere ausgerichtet sein sollten, um zu einem gesunden Selbstempfinden zu kommen. Zu jemanden aufblicken, die Bewunderung durch andere genießen sowie Trost und Befriedigung durch andere erfahren, sind für Kohut normale narzisstische Züge, die wir für ein stabiles und gesundes Selbstempfinden benötigen. Er wehrte sich gegen eine reine Pathologisierung von Narzissmus. Viele Schöpfungen und Errungenschaften der menschlichen Zivilisation, wie etwa von Künstlern, Komponisten, Malern, gehen auf Phasen der Selbstgefälligkeit und Überheblichkeit zurück, so Kohut. Eine gute Nachricht also für alle Selbstoptimierer und heimlichen Egomanen in der heutigen Zeit, so könnte man sagen. Dass wir alle angeblich immer narzisstischer werden, ist nicht unbedingt eine negative Entwicklung, sondern kann sogar positive Folgen haben. Ein gewisses Maß an Narzissmus ist also notwendig für ein gesundes Selbstwertgefühl. Und auch bei der Entwicklung von Sozialkompetenzen soll uns ein wenig Selbstüberschätzung unter die Arme greifen. Menschen, die sich überdurchschnittlich fühlen, sind glücklicher, geselliger und oft auch physisch gesünder als ihre bescheideneren Mitmenschen. Ihr leicht übertriebenes Selbstvertrauen wird oft zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung und geht deshalb mit einer Reihe angenehmer Eigenschaften einher. Kreativität, Führung, Zuversicht, Durchhaltevermögen, Leidenschaft. Menschen mit einer guten Dosis Narzissmus begegnen, entgegen dem Klischee, sogar den Menschen um sie herum besonders aufgeschlossen. Chefs mit einem leicht übersteigenden Selbstwertgefühl werden von ihren Mitarbeitern als effektiver eingestuft als solche, deren Ego allzu groß oder allzu klein ist. Solange man also nicht ins Extrem abrutscht, egal ob in Richtung Selbstverleugnung oder Boshaftigkeit, hält ein gewisser Grad an Narzissmus durchaus einige Vorteile für uns bereit. Zwei Faktoren sind aus meiner Sicht entscheidend, ob der narzisstisch geprägte Mensch sich dabei noch in der Mitte der Skala befindet oder darüber hinaus ist. Die Fähigkeit zur Empathie, Einfühlung und die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Ist beides nach wie vor vorhanden, kann sich also ein eher egomanischer oder selbstverliebter Mensch in sein Gegenüber noch einfühlen, indem er zum Beispiel erkennt und spürt, dass er mit seinem Redeschwall oder seiner Selbstherrlichkeit mal wieder zu weit ging, der andere verletzt ist oder sich zurückzieht und sich im Anschluss dafür auch entschuldigen kann, dann kann man nicht von einem krankhaften Narzissmus sprechen. Dann ist es einfach der in Anführungszeichen normale Narzissmus unserer Zeit oder der jungen Generation Y, der neben allerlei peinlichen Stilblüten auch neue Errungenschaften, Kunstwerke oder YouTube-Videos über Menstruationsblutungen oder Sexualpraktiken hervorbringt. Und vielleicht inspiriert mich solch ein Video tatsächlich eines Tages dazu, endlich meinen eigenen YouTube-Channel zu eröffnen, ohne sofort dabei über mein Sexualleben erzählen zu müssen. In diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dies war eine weitere Folge zur Stärkung deines Umgangs mit Narzissten. Danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn dir die Tipps im Umgang mit Narzissten geholfen haben, freue ich mich auf deine Bewertung auf iTunes. Wenn du Lust hast, dich hier aktiv zu beteiligen, dann kannst du mir einfach eine E-Mail mit einem Themenwunsch schreiben. Falls du keine Episode mehr verpassen willst, abonniere gleich den Podcast auf iTunes oder Spotify. Für ein besseres Verständnis im Umgang mit Narzissten in Beziehungen lade dir jetzt mein Handbuch für Partner von Narzissten herunter. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich freue mich schon, dich in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut, hab eine gute Zeit, dein Oliver.